Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Willkommen. Eigentlich soll es um die Filme gehen bei der 76. Ausgabe der Berlinale. Seit einigen Tagen geht es aber abseits der Leinwand um die Positionierung des Festivals im Nahostkonflikt. Was ist da los im politischen, aber auch im Kinosaal? Das fragen wir heute in Fazit. Sie erfahren, warum sich die Leipziger Buchmesse entschieden hat, eine Debütromanvorstellung wieder abzusagen. Und dann geht's zum Schluss noch ins Berliner Haus am Waldsee. Schon bei der Eröffnungspressekonferenz der Berlinale in der letzten Woche ging die Diskussion um die Positionierung der Festivalleitung im Nahostkonflikt los. Auslöser war eine Aussage des diesjährigen Jurypräsidenten, eine Aussage von Regisseur Wim Wenders. Über 80 internationale Filmschaffende, darunter Hollywood-Stars wie Tilda Swinton und Javier Bardem, haben gestern dann einen öffentlichen Brief unterzeichnet. Darin werfen sie der Festivalleitung nicht nur Schweigen zum Nahostkonflikt, sondern auch Zensur vor. Es ist ja nicht das erste Mal, dass politische Debatten die Filme bei der Berlinale überstrahlen. Schon vor 2 Jahren kam es zum Eklat, als bei der Eröffnung auf der Bühne anti-israelische Äußerungen zu hören waren. Ja, jetzt ist also wieder eine erregte Debatte um die Berlinale entfacht, bei der das Filmprogramm wieder weitgehend in den Hintergrund rückt. Manche fürchten sogar, dass die Kontroverse das Festival sprengen könnte. Christian Berndt über die Berlinale in der Kritik.
Diese Antwort bot Sprengstoff. Auf die Frage eines Journalisten bei der Jurypressekonferenz der diesjährigen Berlinale zur Haltung des Festivals zum Nahostkonflikt antwortete Jurypräsident Wim Wenders, Filmemacher sollten sich aus der Tagespolitik heraushalten. Seit diesem Zitat ist auf der Berlinale die Hölle los. In einem offenen Brief warfen nun über 80 internationale Filmschaffende der Berlinale vor, zum, wie es heißt, Völkermord in Gaza zu schweigen. Und nach Wenders Äußerung wurde der Berlinale sogar Zensur vorgeworfen.
Ich habe mich schon ein bisschen darüber gewundert. Ein Filmfestival ist per se politisch. Das beginnt ja schon bei der Selektion der Filme. Ein Filmfestival kann dem politischen Diskurs gar nicht entkommen. Und darum fand ich die Aussage von Herrn Wenders ja wirklich ein bisschen seltsam.
Allerdings findet der Filmjournalist vom Schweizer Radio und Fernsehen Luca Bruno, dass die Berlinale mit dem darauffolgenden Statement die Situation noch verschlimmert hat.
Theoretisch hätte man von Seiten der Berlinale einfach sagen können, das ist die Meinung von Herrn Wenders. Wir sind als Filmfestival automatisch politisch durch unsere bloße Existenz. Und da hätte man es eigentlich auch dabei belassen können.
Die Berlinale versuchte zu beschwichtigen. Sie habe aber, so Bruno, eine klare eigene Haltung vermissen lassen. Seitdem wird auf Pressekonferenzen und in der Presse das Thema debattiert. Die Filme des Festivals rücken in den Hintergrund. Von Seiten der Berlinale wurde man von dem Sturm und vor allem dem offenen Brief der Filmschaffenden überrascht, so Berlinale-Intendantin Trisha Tuttle.
Wir waren wirklich enttäuscht, diesen Brief letzte Nacht zu sehen, und ich wünschte, viele Filmemacher, die Freunde des Festivals sind, hätten versucht, zuerst mit uns über die Vorwürfe zu sprechen. Denn diese Anschuldigungen sind nicht fair und nicht wahr. Es ist traurig und frustrierend zu sehen. Wir werden versuchen, diejenigen, die den Brief unterschrieben haben, zu erreichen. Vielleicht wussten sie nicht, ob die Vorwürfe richtig oder falsch sind.
Besonders schlimm findet Trisha Tuttle, dass das Festival von der Gaza-Debatte überschattet und nicht mehr über die Filme gesprochen werde.
Ich habe das Gefühl, jetzt, Stand heute, ist das nach wie vor der alljährliche Sturm im Wasserglas, der vorletztes Jahr, letztes Jahr und dieses Jahr auch passiert ist. Die Filmwelt ist sehr schnelllebig, Hollywood ist noch schnelllebiger. Diese Dinge sind schnell wieder vergessen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das keine größeren Konsequenzen haben wird.
Die Kontroversen, sagt Bruno, hat er vor 2 Jahren bei der Preisverleihung als schärfer wahrgenommen. Und auf der Berlinale selbst werde unter den Filmkritikerinnen und Kritikern mehr über das Programm gesprochen. Die Außenwirkung aber sieht der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough sehr stark von der Gaza-Debatte überschattet.
Nach wie vor reden die Leute über die Filme, die hier gezeigt werden und was sie gemocht haben, was sie nicht gemocht haben und so weiter. Aber außerhalb der Berlinale, das heißt für die Leute, die nur zugucken oder davon zuhören, ich glaube, die politischen Themen sind so dominant jetzt. Ich glaube, kaum einer, der nicht hier in Berlin ist, weiß überhaupt, was für Filme hier gelaufen sind. Die wissen nur, was Wim Wenders gesagt hat. Die wissen nur, wie die Reaktion da war.
Auch in Hollywood nimmt man die Berlinale im Moment in dieser Weise wahr, so Roxborough, was vor allem daran liege, dass die internationale Wahrnehmung sehr stark von den sozialen Medien bestimmt sei.
Es ist eine aktivistische Kampagne, die hier stattfindet, die ein bestimmtes Ziel hat, dass die Berlinale pro-palästinensische Stellung vielleicht eine anti-israelische Stellung einnimmt. Das ist ein Ziel dieser Kampagne. Und die sind damit ziemlich erfolgreich gewesen, sodass in den sozialen Medien man kaum Diskussionen über andere Themen findet, wenn man über die Berlinale Inhalte sieht. Und das schadet, finde ich, schon die Berlinale.
Zwar war die Berlinale, meint Roxborough, schon immer sehr politisch, aber im Unterschied zu früher sei die politische Debatte jetzt völlig von den Filmen abgekoppelt. Ein Filmfestival, das nur noch über politische Statements wahrgenommen werde, verliere international an Bedeutung.
Ich meine, wenn alle Filmemacher und alle Schauspieler wissen, wenn ich nach Berlin komme, werde ich zu allen möglichen Themen gefragt und ich muss antworten, wie die Leute das hören wollen. Sonst werde ich online bestraft und gedemütigt. Viele wollen das nicht wollen oder die werden das viel restriktiver damit umgehen. Man sieht es schon jetzt, wie die Filmstudios mit ihren Schauspielern umgehen.
Die Hollywood-Studios schreiben ihren Stars sehr genau vor, wie sie sich zu äußern haben. Und in Cannes und Venedig wird viel stärker eingegriffen, was die Fragen in den Pressekonferenzen betrifft, als im in dieser Hinsicht sehr offenen Berlin. Dass die Berlinale dieses Jahr durch die Debatten gesprengt wird, erwartet auch Scottborough nicht. Aber sie gerät mehr denn je unter politischen Druck, denn im Zeitalter sozialer Medien werden nun Positionen verlangt. Es wird spannend zu sehen, wie die Berlinale in Zukunft mit diesem Spagat umgeht.
Christian Berndt hat für Fazit mit Filmschaffenden gesprochen über die aktuelle Kritik an der Berlinale. Und die heutigen Entwicklungen, die möchte ich an der Stelle auch noch weiter einordnen mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski. Hallo.
Guten Abend, hallo.
Du hast gestern Abend hier in Fazit auch ganz aktuell über den Brief berichtet und du hast da gesagt, die Berlinale müsse heute adäquat reagieren. Jetzt gab es Interviews von Intendantin Tricia Tuttle, wir haben sie gerade gehört im Ton. Es gab auch ein schriftliches Statement von ihr. War das jetzt die adäquate Reaktion, die du dir vorgestellt hast?
Inhaltlich schon, formal hätte ich mir das vielleicht medial präsenter, auch dialogischer vorgestellt. Das Festival will ja in den Dialog treten. Es kursierten ja auch die wildesten Gerüchte seit gestern. Das Festival werde abgebrochen, Tricia Tuttle trete zurück. Da sind so zwei schriftliche Interviews und ein, zwei Statements als O-Ton vielleicht etwas wenig. Ich dachte eher, dass es da eine offene Pressekonferenz gibt. Aber es zeigt auch, wie sehr Vorsicht und Kontrolle gerade hier wichtig sind für die Berlinale. Andererseits finde ich wirklich gut, dass das Festival sich auch endlich wehrt, dass diese anonym erhobenen Vorwürfe, dass Künstler hier im letzten Jahr der Bundespolizei ausgeliefert wurden, das stimmt ja alles nicht, dass hier die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Da musste man schon wirklich energisch dagegen sich stellen. Das hat man jetzt getan. Das finde ich auch gut. Die Frage ist, wird das alles reichen? Ich bin mir unsicher. Es sind ja mittlerweile so viele unterschiedliche Akteure mit so unterschiedlichen Forderungen und Vorwürfen, so viele Halbwahrheiten. Auch Lügen schwirren dadurch Netz und werden unter anderem von Aktivistengruppen recht geschickt genutzt, um Druck und Öffentlichkeit zu generieren. Hinzu kommen auch die Stars, wie wir gerade gehört haben, die sich gedrängt fühlen, sich zu äußern oder nicht zu äußern. Die machen das alles auch nicht gerade einfacher. Da scheint es fast unmöglich, mit einem Mal, mit einer Pressereaktion diese Vorwürfe zu entkräften. Was mir dabei wichtig ist zu betonen, man muss immer Fehler und Missverständnisse ausräumen als Festival und immer auf Dialog setzen, weil es ist wirklich niemand gedient, wenn die Berlinale durch solche Angriffe auf Dauer geschädigt wird. Das ist eine Gefahr, die kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Jetzt sieht es so aus, als würde das Schlimmste nicht passieren. Das ist ja schon mal ein richtig guter Schritt.
Auf jeden Fall ein heikler Moment. Im offenen Brief vergleichen die teils ja auch sehr internationalen Unterzeichnenden die Berlinale auch mit anderen Filmfestivals, die sich klarer positionieren würden, insbesondere auch sich für die palästinensische Bevölkerung einsetzen. Dieser Druck lastet also nicht nur auf der Berlinale. Ist der Vergleich denn angemessen, den die Unterzeichnenden da ziehen?
Na, nur bedingt. Es gibt ja so Festivals wie das IDFA in Amsterdam oder das Festival im belgischen Gent, die sich deutlich positioniert und auch Boykottforderungen gegen Israel unterstützt haben. Aber diese Festivals sind kleiner, haben eine andere Struktur, auch eine andere politische Einbettung. Vergleicht man die Berlinale dann eher mit so A-Festivals wie Cannes und Venedig, dann sieht man, auch dort agiert man sehr vorsichtig bei dieser Frage. Also in Cannes sind politische Äußerungen und Proteste auf dem roten Teppich, wie wir das auf der Berlinale regelmäßig sehen, Medien einfach verboten. Da sind auch Demonstrationen in der Stadt während des Festivals verboten. Venedig hat die Gaza-Proteste letztes Jahr ganz bewusst außerhalb des Glamour-Betriebs stattfinden lassen. Also es gibt Zurückhaltung. Und ich habe mich heute mit einigen Festivalorganisatoren von kleineren Festivals unterhalten. Und die haben mir alle erzählt, seit einem Jahr stehen sie alle unter Druck. Aktivistische Gruppen versuchen sie gezielt irgendwie zu beeinflussen. Sponsoren werden überprüft auf Verbindungen mit Israel. Das ist also kein Einzelfall und die Berlinale ist kein Sonderfall. Sie ist jetzt nur besonders sichtbar, weil sie gerade stattfindet und weil sie eben traditionell als sehr offenes, politisches, sensibles Festival gilt. Das Problem scheint mir daher weniger Schweigen zu sein als so eine konkrete Erwartungshaltung. Viele fordern eine moralische Positionierung des Festivals und nicht Raum für Debatte. Aber Raum für Debatte ist da. Also selten habe ich so viele angeregte, tolle politische Debatten im Kino erlebt wie dieses Jahr auf der Berlinale. Also irgendwie von Totschweigen oder Mundverbieten kann wirklich keine Rede sein. Und so merkt man, wie destruktiv diese Debatte letztendlich aus dem Netz geführt wird.
Der Druck bzw. die Kritik an der Berlinale wegen des Umgangs mit dem Gaza-Krieg ist ja auch kein neues Thema. Und wie du es auch angesprochen hast, das Politische, das ist ja auch was, was sich die Berlinale gern auf die Fahne schreibt, um vielleicht auch ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen. Intendantin Trisha Tuttle hat das letztes Jahr im Interview mit Deutschlandfunk Kultur auch mit der Stadt selbst in Verbindung gebracht. Wir hören noch mal in dieses alte Interview rein.
Für uns gilt die Meinungsfreiheit. Und das sind Dinge, die wir im Gleichgewicht halten müssen. Außerdem befinden wir uns in einer Hauptstadt. Es ist eine politische Stadt, eine Stadt mit einer langen Geschichte. Der Versuch, die Politik hier auszublenden, wäre erstens unmöglich und zweitens sehr erdrückend.
Trisha Tuttle 2025. Und jetzt sprechen wir ja trotzdem auch über eines der größten Publikumsfestivals in der Filmwelt. Inwiefern ist dieses politische Image, von dem ja auch immer wieder gesprochen wird, denn überhaupt angebracht bei der Berlinale?
Ja, das ist so ein ewiges Thema. Das könnte man jetzt stundenlang erörtern. Aber ich würde sagen, die Berlinale ist derzeit wirklich ein bisschen auch eine Geisel ihres eigenen Images geworden, weil sie war ja immer politisch, weil diese geteilte Stadt jahrzehntelang alles politisch gemacht hat. Die Berlinale war aber vor allem damals im Kalten Krieg politisch, weil die Filmemacher aus dem Ostblock ihre Filme quasi über die Mauer warfen und sagten, hey, schaut her, das sind wir, das sind unsere Geschichten, vergesst uns bitte nicht. Später dann, in den 2000er Jahren, da wurde diese Idee des politischen Festivals mehr zur Marke, mehr zu einem Motto, also das Private ist politisch, die Krisen der Welt bei uns zu Hause, das waren so Schlagworte dieser Jahre der Berlinale. Man hat dann stark mit Symbolpolitik agiert, hat versucht so mit Gesten, Politik und Glamour in Einklang zu bringen. Das hat, glaube ich, auch eine Erwartung erzeugt und jetzt mit zwei ungeschickten Gesten und Aussagen fällt das alles der Berlinale auf die Füße. Positioniert sie sich klar, wird sie als parteiisch kritisiert, bleibt sie moderat, so wie es Trisha Tuttle will, wird hier jetzt moralisches Versagen vorgeworfen. Und deshalb denke ich, sollte man sich einfach auf den Kern besinnen. Ich finde nämlich, Filme aus der ganzen Welt zu zeigen, das ist ein politischer Akt in sich. Und vielleicht würde ein Rebranding der Berlinale zukünftig ganz gut tun.
Dann versuchen wir es doch mal, diesen Spagat jetzt zu schaffen, neben den politischen Schauplätzen, neben der Leinwand und dem Film. Denn auch heute, ich glaube, es ist schon der sechste Tag des Filmfestivals, da war wieder viel los im Kino. Der letzte deutsche Film hatte seine Weltpremiere im Wettbewerb. Etwas ganz Besonderes, heißt er, von Regisseurin Eva Trobisch. Ist ihr dritter Spielfilm denn wirklich was ganz Besonderes?
Ja, ich finde es schon auch ein guter Titel, muss man an dieser Stelle sagen. Es ist übrigens auch, ich sage sofort, ein hochpolitischer Film, ja, um das mal vorwegzuschicken, obwohl er erstmal so als simple, mosaikhafte Familiengeschichte daherkommt. Es geht um eine große ostdeutsche Familie aus der thüringischen Provinz. Da wächst Lea auf, 17 Jahre alt, die Eltern geschieden, die Mutter schon wieder hochschwanger vom neuen Partner, der dazu noch Leas Schuldirektor ist. Und Lea singt gerne Popsongs und sie wird für eine Fernsehshow gecastet. Und kommt sogar eine Runde weiter ins Finale in München. Und dort in München, da nimmt sie ihre ganze Familie mit. Und dann ist schon das Fernsehteam da und fragt sie, hey, wer ist denn deine Familie? Erzähl doch mal. Und wir hören mal kurz in diesen Moment rein.
Mein Papa Matze, meine Mutter Rike, meine Oma Chrisse und mein Opa Friedrich. Und das Besondere an ihm ist, dass er einen Leberfleck im Auge hat.
Darf ich den mal sehen?
Und er ist heute das erste Mal in Westdeutschland.
Tatsächlich?
Ja.
Das ist ja richtig krass.
Ich habe das bis jetzt nicht geschafft. Das habt ihr geschafft.
Vielleicht reden wir jetzt nicht.
Wieso?
Meine Eltern waren auch noch nie im Ausland.
Bisschen. Ja.
Also wir hören schon, die Familie schämt sich ein bisschen davor, vor der Kamera ihre ostdeutsche Herkunft zu zeigen. Es ist ihr regelrecht peinlich und in einer wirklich genialen Abfolge von sehr präzise beobachtenden Momenten erzählt Eva Trobisch vor unseren Augen, wie diese Familie zerfällt, wann sie an einem großen Identitätskonflikt leidet. Diese Familie kann sich einfach nicht erzählen. Sie können die Frage nicht beantworten, wer sind wir? Woher kommen wir? Was macht das mit uns? Und das ist so bitter, weil der Film das Thema dieser zerrissenen und nicht anerkannten Ostbiografien endlich Gesichter gibt. Ja? Die Oma, die einst in einer Fabrik gearbeitet hat, die jetzt sieht, wie die eigene Tochter daraus ein DDR-Museum macht mit EU-Geldern und sie fragt sich, wo bin ich da eigentlich? Wo ist mein Leben, meine Leistung? Und diese Oma verschwindet einfach aus dem Film, weil sie eben keine Geschichte mehr hat. Und da geht der Film wirklich dahin, wo dieser Diskurs über ostdeutsche Identität so hart gerade bei uns geführt wird und er fragt nach Anerkennung, nach Trauer, nach Scham, nach Stolz und ist dabei nie platt, so wie die rechten Parolen, sondern immer intim, immer intelligent und unfassbar liebevoll. Und das alles in knapp 100 Minuten, das ist schon eine ganz große Erzählkunst, die Eva Trobisch hier vorgelegt hat.
Ja, mal sehen, wie dieser Film von Eva Trobisch dann im Wettbewerb abschneiden wird. Patrick, nach der Hälfte der Berlinale, kannst du da schon ein kurzes filmisches Fazit ziehen?
Ja, es war jetzt vielleicht bislang nicht so die stärkste Berlinale. Die Filme waren häufig kommerziell, gingen selten ins Risiko. Manchmal wirkten sie so klein, ideenlos. Aber die Filme, die dann gut waren, so wie der von Eva Trobisch, die scheinen umso größer, umso breiter. Und die ein oder andere Erkenntnis über die Frage, wer bin ich im Kollektiv, wie kann ich die Welt verändern, ist eine sehr aktuelle Frage. Und dann kann man viel lernen über uns und unsere Haltung zur Politik und zur Moral. Ich glaube, man lernt in den Berlinale-Kinos viel mehr als im Saal der Pressekonferenz.
Vielen Dank, Patrick Wilinski, für ja, die Zusammenfassung dieses ereignisreichen Tages. Dankeschön.
Bitte.
Jetzt geht's um Musik, die bei Streaming-Anbietenden Rekorde bricht, die als Soundtrack zu Filmen oder beim Eiskunstlauf zu hören ist. Es ist Musik, die bei entspannten Clubkonzerten oder in den großen Konzertsälen funktioniert. Post-Classical oder Neoclassical wird sie genannt. Und der deutsch-britische Komponist Max Richter ist neben Nils Frahm und Olafur Arnalds einer der großen Pioniere dieses Genres. Mit seiner Ästhetik zwischen Ambient, Minimal Music, Klavierminiatur, Elektronik und manchmal vielleicht auch ein klein wenig Kitsch. Das erkennt auch die Berlinale an und hat dem Komponisten und Pianisten Richter heute den Ehrenpreis, die Goldene Kamera, verliehen. Oliver Schwesig stellt den Genregrenzen überschreitenden Musiker vor.
This is a great privilege and something I'm very conscious of. What's so special?
Ein großes Privileg, das ihm bewusst ist, sagt Max Richter. Das Besondere an kreativer Arbeit ist, meint er, dass man die Erfahrung machen kann, wie jemand anders die Welt sieht. Das ist der große Wert kreativer Arbeit, sowohl in künstlerischem Sinne als auch in dem Sinne, ein größeres Verständnis in Kultur und Gesellschaft zu fördern. Eine Kamera für einen Komponisten. In Anerkennung seiner herausragenden Beiträge an der Schnittstelle von Musik, Film und kultureller Reflexion, wie die Berlinale schreibt. Max Richter, von seinem Geburtsort Hameln in Niedersachsen 1966 bis zu diesem besonderen Nachmittag war es ein langer Weg, künstlerisch und geografisch. Als er 3 war, gingen seine Eltern mit ihm nach England. Im englischen Bedford soll der Milchmann ihm ein paar Platten geschenkt haben, Musik von John Cage oder Philip Glass. Nach dem Kompositionsstudium donnerten dann in den 70ern die Gitarren des Punk und die Synthesizer von Kraftwerk in seinen Orbit. Aus all diesen Quellen kristallisiert Max Richter seit 20 Jahren eine einmalige Tonsprache. Ambient Minimalismus Populäres. Der Max-Richter-Klang ist relativ schnell erkennbar. Klassik für Leute, die vor Klassik Angst haben. Muss man ihm lassen, diese Grenzen hat er eingerissen. Zum Max-Richter-Sound gehört aber auch, dass er bewusst uneindeutig bleibt. Vieles wird angedeutet, aber klassische Kammermusik oder klassische Clubmusik ist es eben auch nicht. Seine Kompositionen arbeiten oft mit wenigen Elementen, die maximale Wirkung entfalten. Eine Klaviermelodie, ein Synthesizer-Klang bekommen maximale Kraft, einfach weil sie ganz allein im Raum stehen. Größte Popularität erlangte Richter 2015 mit dem Mammutwerk Sleep. 250 Seiten Klavierpartitur, 8 Stunden Live-Musik, zu der man im Konzertsaal auf Feldbetten schlummern konnte. Ein Protest gegen die Geschwindigkeit der neoliberalen Welt. Es gibt wirklich nicht viele aus seinem Bereich, die sich so mit der Welt auseinandersetzen wie Max Richter. Inspiriert von politischen Ereignissen beschäftigt er sich in seinen Kompositionen mit Themen wie Fluchterfahrung oder Menschenrechten. Bei Max Richter sind das alles keine Lippenbekenntnisse. Die Sorge um die Welt, die meint er ernst. Der tradierte Klassikbetrieb rümpft natürlich immer ein bisschen die Nase. Zu seicht, zu wellnesshaft ist alles bei Max Richter. Sein Ambient-Minimalismus ist auf Wirkung aus. Eine Aneinanderkettung von Schwebezuständen, die kaum herausfordert. Und überhaupt, radikale kompositorische Schritte, die gibt es bei Richter auch nicht. Am besten wirkt seine Musik, wenn sie funktional eingebunden ist, im Soundtrack. Einen seiner besten schrieb er 2008, Waltz with Bashir. Aktuell erklingt seine Musik im Shakespeare-Biopic Hamlet. Der junge William Shakespeare und seine Frau Agnes betrauern den Tod ihres ersten Sohnes. Es geht in diesem Film um zwei Beziehungen, sagt Max Richter, die Beziehung der Hauptheldin Agnes zu William Shakespeare und ihre Beziehung zur Erde. Für beide hat er nach einer musikalischen Sprache gesucht. Die Bilder des Films, die den Schmutz und die Dunkelheit des Englands der Renaissance einfangen, haben eine fast greifbare, waldfeuchte Erdigkeit. Andere Komponisten hätten sich vielleicht für Lautenmusik aus der Zeit entschieden. Max Richter entwirft einen modernen Ambientraum. Die schmutzigen Hände der Kräuterfrau Agnes und das lehmig-dunkle Innenleben der Häuser ihres Dorfes bekommen als akustischen Kontrast Streicher- und Synthesizerflächen, ein typischer Richter-Sound. Max Richter ist ein würdiger Preisträger für die Berlinale Kamera in diesem Jahr. Er hat wie kaum ein zweiter die Klassik neu vermessen, neue Räume buchstäblich eröffnet, einen eigenen Ton gefunden, der auch im Soundtrack funktioniert und misst als musikalischer Aktivist mit jeder Komposition auch ein bisschen die Temperatur des Zeitgeistes.
Max Richter hat den Ehrenpreis der Berlinale die Goldene Kamera bekommen und Oliver Schwesig hat den Musiker hier in Fazit vorgestellt. Richters Musik ist ja aktuell in Chloe Zhaos Drama Hamlet zu hören im Kino. Mit dem Soundtrack ist Max Richter übrigens auch das erste Mal für einen Oscar nominiert. Am 15. März entscheidet sich das dann bei der Preisverleihung in Los Angeles.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Deutsche Kulturrat hat weitere Einsparungen bei der Deutschen Welle kritisiert. In einer Mitteilung fordert der Verein, den Auslandssender angemessen finanziell auszustatten. Zuvor wurde bekannt, dass die Deutsche Welle in diesem Jahr 21 Millionen Euro aus ihrem Etat einsparen muss. Deshalb wird die griechische Redaktion geschlossen. Auch in anderen Sprachen wird das journalistische Portfolio reduziert, erklärte der Sender. CDU, CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag eine Stärkung der Deutschen Welle vereinbart. Das bedeutet nach Auffassung des Deutschen Kulturrates eindeutig eine finanzielle Stärkung, teilte der Verein mit. Er forderte, dass der Etat beim Bundeshaushalt 2027 angemessen angehoben wird. Das Theater Regensburg ist ab Mai das 6. Staatstheater in Bayern. Das hat das Kunstministerium in München mitgeteilt. Am 8. Mai soll das neue Staatstheater im Rahmen eines Festaktes feierlich ernannt werden. Regensburg sei längst auf den großen Bühnen angekommen, sagte Kunstminister Klaus Blume. Am kommenden Montag bekommt das Haus die Auszeichnung Bestes Opernhaus des Jahres 2025 verliehen. Intendant Sebastian Ritschel sagte, es sei wichtig, nahbar für das Publikum zu sein. Sein Haus biete Einführungen, Nachgespräche, Matineen und öffentliche Proben an. Das Mehrspartenhaus hat eigene Ensembles für Musiktheater, Schauspiel, Tanz und junges Theater sowie ein eigenes philharmonisches Orchester und einen Opernchor. Auf dem Spielplan stehen oft weniger bekannte Stücke. Im Mai soll für Late-Night-Moderator Stephen Colbert nach dem Willen des US-Senders CBS Schluss für seine Sendung sein. Jetzt hat der 61-Jährige dem Sender Zensur vorgeworfen. CBS soll ihm verboten haben, ein Interview mit dem demokratischen texanischen Senatskandidaten James Tallarico auszustrahlen. Laut Colbert auf Anweisung der Medienaufsicht Federal Communications Commission, FCC. Zudem soll ihm der Sender untersagt haben, über das Verbot zu sprechen. Das Interview ist inzwischen auf YouTube zu sehen. Der FCC wird vorgeworfen, politisch motiviert vorzugehen, seit US-Präsident Donald Trump seinen Vertrauten Brandon Carr als Chef installiert hat. CBS sieht sich wiederum Kritik ausgesetzt, sich dem Druck der Trump-Regierung zu beugen. Der Sender hatte für das Ende der Colbert-Show finanzielle Gründe angegeben. Da der Moderator als Trump-Kritiker gilt, gehen Branchenkenner davon aus, dass der Sender aus Rücksicht auf den Präsidenten gehandelt hat.
Fazit.
Bislang war der Name des AfD-Politikers Maximilian Krah vor allem durch eine Schmiergeldaffäre und einem wegen Spionagevorwürfen für China verurteilten Ex-Mitarbeitenden bekannt oder war 2024 durch SS-verharmlosende Aussagen in einem Interview mit der Zeitung La Repubblica in die Schlagzeilen geraten. Jetzt taucht der Name des ehemaligen Europaabgeordneten in einem anderen Kontext auf. Bei der Leipziger Buchmesse hätte er seinen Debütroman »Die Reise nach Europa« vorstellen sollen. Daraus wird nichts. Die Messe begründet die Absage offiziell wegen einer zu angespannten Sicherheitslage. Der Politiker hingegen vermutet politische Gründe für die Absage. Nils Schniederjan beobachtet den Verlag hinter Krahs Roman schon seit einiger Zeit. Die Veranstaltung abzusagen hält er für falsch, wie er in seinem Kommentar betont.
Einer der wohl umstrittensten aktiven Politiker des Landes hat ein Buch geschrieben. Und zwar weder Sachbuch noch Manifest, sondern einen Roman. Allein das verspricht schon für Aufsehen zu sorgen. Dass die Leipziger Buchmesse die Buchvorstellung jetzt aus wenig plausiblen Sicherheitsgründen absagt, ist schade. Anders als von einigen Medien behauptet, ist es kein Indiz für linke Cancel Culture. Es ist aber sehr wohl ein Zeichen für die intellektuelle und politische Bequemlichkeit einer sich als liberal verstehenden Mitte. Eigentlich würde es sich lohnen, auf diesen Roman zu blicken. Denn noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat sich ein aktiver Bundestagsabgeordneter getraut, während seiner Amtszeit einen Roman zu veröffentlichen. Erst recht kein so radikaler und selbst innerhalb seines eigenen Lagers umstrittener wie Maximilian Krah. Wer als Rezensent schon vorab einen Blick in den Roman werfen konnte, weiß, hier hält sich niemand aufgrund politischer Begehrlichkeiten zurück. Von den ersten sexuellen Begegnungen bis zum Hadern mit der eigenen Schwäche bleibt dem Leser nichts erspart. Ob das gute Literatur ist, das werden die Leser und Kritikerinnen entscheiden dürfen. Aber es ist jedenfalls meilenweit entfernt von geistloser politischer Gefälligkeitsliteratur, wie sie aus Teilen der neuen Rechten in den vergangenen Jahren vorgelegt wurde. Dennoch gehört dieser Roman natürlich zum politischen Projekt eines klar rechten Politikers. Und es ändert auch nichts daran, dass sein Roman einem politischen Projekt dient, dessen Ziele man ablehnen kann und sollte. Aber genau deshalb wäre die Buchmesse der richtige Ort für die Auseinandersetzung mit diesem Buch gewesen. Welcher Rahmen wäre besser geeignet, um solche Debatten öffentlich zu führen? Man kann solche Bücher auch für uninteressant oder sogar gefährlich halten und man kann versuchen, sie deshalb zu ignorieren. Was dann jedoch passiert, konnte man im November in Halle sehen. Dort fand eine neurechte Buchmesse mit tausenden Besuchern statt. Die waren zwar vielfach keine gefestigten Rechten, die Aussteller waren es hingegen schon. Sie lockten die Interessierten mit freien Debattenräumen und lieferten dann ihre knallharte, unhinterfragte Ideologie. Langfristig dürfte das um einiges gefährlicher sein als die mit durchaus harten Bandagen geführten Auseinandersetzungen zwischen links und rechts, die sich auf vergangenen Buchmessen zugetragen haben. Wer es trotzdem für ein Problem hält, wenn ein offen rechter Politiker wie Maximilian Krah die Räume der Buchmesse für sich nutzt, sollte nicht mit abstrakten Sicherheitsvorkehrungen argumentieren. Entweder man benennt konkret, welche Hinweise es gab, dass die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, oder man muss zu einer politischen Ausladung stehen und diese inhaltlich begründen. Eine Veranstaltung erst zuzusagen, dann mit vagen Anspielungen abzusagen und schließlich über das Ganze nur spärlich mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren, das schadet jedenfalls der Messe.
Nils Schniederjan beobachtet den Verlag hinter Krahs Roman schon lange. Das war sein Kommentar zur Entscheidung der Leipziger Buchmesse, Krahs Buchvorstellung bei der diesjährigen Ausgabe abzusagen. Eine historische Villa aus den 1920er Jahren am Rande Berlins, drumherum ein englischer Landgarten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist das ein Platz für avantgardistische und progressive künstlerische Stimmen. Jetzt geht's in Fazit ins Haus am Waldsee. In diesem Jahr feiert es 80. Jubiläum und dazu gönnt sich das Haus gleich ein doppeltes Debüt. Die Künstlerin Reyak Dugan und Jana Surankan Janajai. Beide verbinden in ihrer Arbeit Licht und Raum und ich spreche jetzt mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Sie konnten die Ausstellung der beiden schon vorab sehen. Akdogan und Surankan Janajai sind zwar beide aus Deutschland, aber hier, ich betone das jetzt ganz bewusst, noch nicht so bekannt. Was erwartet die Besuchenden?
Ja, Frau Ischlüge, wenn Sie reinkommen im Erdgeschoss, dann müssen Sie die Augen erstmal sich gewöhnen lassen, denn alles ist erstmal abgedunkelt. Vor die Fenster, wo es eigentlich so auf diese malerische Gartenseite des Hauses am Waldsee geht, mit dem Blick auf den See auch und so, da sind große Vorhänge gezogen. Und aus dem Hauptraum im Erdgeschoss hören Sie nur so dieses Klacken von insgesamt 6 Dia-Projektoren. Und die Dias, die da in so zufälliger Kombination durchlaufen und in den Raum geworfen werden, die zeigen erstmal eigentlich nur so recht abstrakt wirkende Muster. Manchmal wirkt es auch so wie Nahaufnahmen von Strukturen, dann wieder wie ein bisschen so überbelichtete Farbflächen. Also das ist die Arbeit von Reyak Dugan, eigentlich eine Serie von Projektionen, an der sie schon, ich glaube, wirklich viele Jahre arbeitet. Reyak Dugan wurde 1974 in Heilbronn geboren, hat aber ihre künstlerische Laufbahn in New York begonnen und auch fortgesetzt. Und je länger sie sich jetzt eben in diesem Raum befinden, desto mehr scheinen sich diese teils farbigen, teils transparenten Muster aus den Dias über ihre Wahrnehmung zu legen. Das ist wirklich ein ganz beeindruckender Effekt. Und Beatrice Hilke, die Kuratorin, beschreibt das so.
Ganz grundsätzlich ist eigentlich ihr Interesse wirklich an diesen Möglichkeiten, Wahrnehmung auch zu beeinflussen. Das ist sozusagen eigentlich Ihr Ausgangspunkt.
Sie hören im Hintergrund auch schon dieses Klacken, das begleitet eben die ganze Ausstellung im Erdgeschoss. Und ja, dieses Beeinflussen, das ist wirklich ein Punkt. Ich würde das fast schon als magisches Denken bezeichnen, was diese Show auslöst. Denn sie stehen oder sitzen inmitten dieser automatisch immer weiter ratternden Diaprojektoren. Und es scheint, als würden die Muster und Strukturen, die da von allen Seiten aufleuchten, eine ganz eigene Wahrnehmungswelt in sie hinein projizieren. Das ist das Prinzip im Grunde genommen, das sie verfolgt. Eigentlich auch ganz einfach. Reyak Dugan betreibt Materialstudien, kann man sagen, eigentlich von Alltagsverpackungen. Aber sie rückt denen so sehr nahe, dass quasi deren innere Struktur sich öffnet. Und hierzu noch einmal Kuratorin Beatrice Hilke.
Aus diesen Verpackungen und diesen Materialien arrangiert Reyak Dugan eben diese ziemlich faszinierenden Anordnungen, sodass sich auch natürlich das Verhältnis zu dem Material, von dem wir eigentlich im Alltag sehr oft umgeben sind, ändert. Zum Beispiel Verpackungsmaterialien für Möhren, die dann halt besonders orange erscheinen, oder von Zitronennetzen, die eine bestimmte Struktur aufweisen. Und es ist eben so, dass auch dieses Experimentieren mit diesem Material für sie eine Art und Weise ist, auch Verschiebungen vorzunehmen, wo sie selber gar nicht unbedingt den Einfluss drauf hat.
Ja, das ist jedenfalls was völlig anderes, Frau Oehlschläger, als was wir dann im ersten Stock erleben, wo Jana Surankan Janajai ihren Bereich hat.
Ja, und wie kann man sich das dann da vorstellen? Ist das wirklich auch so eine Art Zusammenarbeit der beiden Künstlerinnen?
Also beide kannten sich bislang nicht, soweit ich es erfahren habe, obwohl beide ja in New York leben und arbeiten. Vielleicht kurz zur Info, Jana Surankan Janajai ist selber eine Generation jünger als Reyak Dugan, 1991 in Köln geboren. Und in ihrer Ausstellung eben im Obergeschoss des Hauses am Waldsee herrscht eine völlig andere Atmosphäre. Es ist hell erleuchtet, zugleich ganz minimalistisch eingerichtet. Sie haben eigentlich da nur erstmal ein paar Plexiglaskuben, die so halb mit Farbe, mit unterschiedlichen Farben gefüllt sind, in denen sich das Licht von innen und außen spiegelt und bricht. Aber das Spektakuläre kommt dann noch. Dann betreten sie nämlich einen Raum mit einer beweglichen Wand. Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung können diese Wand komplett im Raum verschieben. Ich habe das mal mit Beatrice Hilke probeweise gemacht. Es rumpelt da jetzt in dieser Aufnahme ein bisschen.
Hier kann man natürlich sehr schön erkennen, dass man den, im Prinzip mit dieser Wand den Raum eigentlich selber modulieren kann. Das heißt einfach, durch die Lichtverhältnisse natürlich total verschieben. Und ich glaube, das ist ja für mich natürlich auch das, die Dinge, die vermeintlich irgendwie eine Klarheit oder festgelegt sind, eigentlich immer in Bewegung sind.
Also der Effekt, den Sie mit dieser verschiebbaren Wand erzielen, ist wirklich enorm. Also Sie können komplett die Fensterfront abdecken und den Raum richtig verdunkeln. Sie können den Zutritt zum Raum versperren. Sie können einen sehr engen, klaustrophobisch engen Raum im Raum erzeugen und so weiter. Also Sie haben sehr viele Möglichkeiten und Sie können durch geringste Verschiebungen die Situation, das Licht, die Schattenwürfe im Raum völlig verändern. Und das ist in dieser experimentellen Museumsarchitektur, wie man sie neuerdings in Deutschland und international auch kennt, eigentlich nichts Neues. Aber hier ist es einfach eine starre Wand, die die starren Grundrisse im Haus am Waldsee aufnimmt und in Bewegung bringt. Also Jana Surankan Janajai experimentiert mit Raumerfahrung. Und da gibt es natürlich gewisse Überschneidungen mit Ray Akdogan. Aber die eine Künstlerin hat eine sehr sinnliche, fast magische Herangehensweise, würde ich sagen, die andere eine spielerisch-minimalistische.
Ja, das konnte ich mir gerade wirklich gut vorstellen, wie man sich da gegen die Wand lehnen muss, hat man ja auch beim Poltern gehört. Wie ist denn das für die Besuchenden? Ist das eine Ausstellung, die leicht zu verstehen ist oder braucht es da schon auch ein bisschen Hintergrundwissen? Das klingt ja auch ein bisschen gegensätzlich. Also einerseits diese Magie, die Umkehrung der Wirkung der Räume im Haus am Waldsee, aber ja, vielleicht auch ein bisschen abstrakt.
Ja, um ganz ehrlich zu sein, Frau Oehlschlegel, glaube ich, dass man in den Arbeiten von Ray Akdogan sehr lange verweilen kann, also so fast meditativ. Da brauchen Sie eigentlich überhaupt keine großen Worte. Es ist vielleicht nützlich, so diese Ausstellungsbroschüre dabei zu haben, dass Sie dann nachlesen, dass eben die Strukturen bei Ray Akdogan von Alltagsmaterialien stammt und nicht irgendwas Weltfremdes sind. Bei Jana Surankan Janajai wirkt es auf mich dagegen eigentlich so, als sei sie eine Raumphilosophin. Das wirkt schon mitunter relativ abstrakt, aber der Einfall mit dieser beweglichen Wand zeigt doch auch, dass sie sich irgendwie was traut. Also, dass sie die BesucherInnen mit einbezieht, ohne sie zu belehren. Die können einfach ausprobieren, was passiert. Und beide Künstlerinnen, finde ich, zeigen sich sehr inspiriert von der westlichen Kunst der 60er und 70er Jahre. Da gab es ja schon solche Experimente auch immer wieder. Ohne dass sie allerdings so politisch sein wollen wie die 60er, 70er Jahre. Und das finde ich auch bemerkenswert. Wir haben ja in den letzten Jahren teils sehr laute Auftritte so von aktivistischen Künstlerinnen gehabt und plötzlich jetzt diese leisen, poetischen, sinnlichen Haltungen.
Vielen Dank für diese Eindrücke, Carsten Probst.
Sehr gerne.
Am Freitag diese Woche eröffnet die Ausstellung dann offiziell und die Werke von Jana Surankan Janajai und Ray Akdogan sind dann noch bis zum 25. Mai im Haus am Waldsee in Berlin zu sehen. Und wer weiß, vielleicht werden wir ja irgendwann auch mal im Museum zu sehen sein. Wahrscheinlich ist es, wenn wir den Feuilletons von morgen glauben. Ulrike Timm hat sie gelesen. Das ist die Kulturpresseschau hier in Fazit.
Wenn irgendwann in ferner Zukunft die Frage auftaucht, wie es eigentlich zuging im 21. Jahrhundert, wie die Menschen sich damals verhielten, im Bus, im Café, auf ihrem Sofa, dann wird die Antwort schnell umrissen sein. Sie beugten das Haupt, schlugen die Augen nieder, fügten sich in stumme Demut, ohne dass irgendein Führer sie dazu hätte zwingen müssen. Orthopäden nannten es nüchtern das Dropped-Head-Syndrom. Der Gegenwart wurde der Kopf zu schwer. Sie ließ ihn hängen, tiefer, immer tiefer, dem Smartphone entgegen. Hanno Rauterberg beschäftigen in der Zeit eher die geistigen Haltungsschäden. Die Welt diskutiert über ein Social-Media-Verbot für die Jugend. Aber was ist mit den Erwachsenen? Sollen die weiter verblöden? Fragt der Autor und weiß doch, wenn ich zum Schrat oder Sonderling mutieren will, der braucht das Ding. Und nu? Zeitautor Rauterberg ruft aus, wenn Instagram, TikTok, X und Co. uns kirre machen, wenn sie den Hass, den Irrsinn befeuern, wie viele befürchten, zudem unsere Köpfe mit lauter Nichtigkeiten verkleben, dann gibt es kein Vertun. Dann braucht es Schonung für alle. Gezähmte Algorithmen, eine Technik, die niemanden zwingt und gängelt und verblödet. Vielleicht schon mal ein bisschen weniger, auch ohne Bestimmungen und Gesetze. Die Pressebeschauerin hat sich für diese Fastenzeit den Verzicht auf Reels und Schnipselfilmchen verordnet. Mal sehen, wie weit sie kommt. Prompt stolpert sie in der Taz über ein Essen, das viral ging. Hier aber mit Foto gedruckt und ohne Filmchen. Ein Teller mit Gyros, Currywurst, Pommes und Tzatziki. Wird in den sozialen Netzwerken gefeiert, ohne dass man das Fritteusenfett riechen muss. Ob die deftige und heftige Kombi nun geeignet ist, den Konsumenten im Rauterbergschen Sinne zu verblöden, weil man im Netz darüber spricht? Das hieße, viele Taxifahrer im Ruhrpott zu beleidigen. Die Kombi Gyros, Currywurst, Pommes und Tzatziki firmiert dort nämlich als Taxiteller, weiß die Taz, schickt eine fidele Followerrunde zum fröhlichen Testessen und titelt achselzuckend, das bockt halt. Gehaltvoller für den Kopf, ein Gespräch mit dem Historiker Jörg Barbarowski in der Frankfurter Rundschau. Barbarowski hat gerade sein Buch »Am Volk vorbei zur Krise der liberalen Demokratie« veröffentlicht und spricht mit Michael Hesse über die Rückkehr der Straße, die Stärke der Parlamente und die Defizite der Demokratie. Kostprobe? Das größte Defizit der Demokratie, ihre Unsicherheit, ist zugleich ihr größter Vorzug. Man weiß nicht, worauf die Mehrheit hinaus will und wie die Minderheit darauf reagieren wird. Mit dieser Ungewissheit wollen diejenigen, die an der Macht sind, nicht leben. Deshalb stand die Demokratie unter den Eliten lange Zeit in schlechtem Ruf, weil sie als riskant galt, weil man nicht wusste, was, in der Sprache des 19. Jahrhunderts, der Pöbel eigentlich im Sinn hatte und was sich aus Mehrheitsentscheidungen ergeben würde. Das kluge und erhellende Gespräch mit dem Historiker Jörg Barbarowski finden Sie in der Frankfurter Rundschau. Wie schön, dass so viele Feuilletons dem großen Komponisten György Kurtág zum 100. Geburtstag gratulieren. Der Jubilar hat gerade eine neue Oper komponiert. Über seine Musik meint der Tagesspiegel, so nahe sie einem gehen kann, alles Sentimentale ist ihr fremd. Man muss sie sich Ton für Ton erobern. Der Süddeutschen Zeitung sagt der Komponist, der für seine kurzen Werke berühmt ist, seine neue Oper ist mit einer halben Stunde für Kurtagsche Verhältnisse sehr lang. Er sagt auf die Frage, wie es sich anfühlt, 100 Jahre alt zu werden, so, Sie sehen ja. Und die Frankfurter Allgemeine beschreibt, was György Kurtags Musik ausmacht, mit der poetischen Überschrift »Leiser Trotz gegen das Übertöntwerden«. Die Welt braucht einfach mehr Klänge von György Kurtág.
Ulrike Timm mit der Kulturpresseschau hier in Fazit. Ich bin Charlotte Oehlschlägel und wünsche Ihnen eine gute Nacht.